ARD.
Meine Lieblingsstadt in Nordnorwegen? Tromsø, auch Nordlichthauptstadt genannt. Im Januar 2025 war ich wieder einmal dort, unter anderem wegen genau dieser Nordlichter. Nach einer Woche Dauerregen und Schnee haben sich an meinem letzten Urlaubstag endlich die Wolken verzogen. Ich bin also abends mit der Seilbahn auf einen Berg oberhalb der Stadt gefahren und habe erst einmal mit vielen anderen im Restaurant an der Gipfelstation gewartet. Die Nordlichtvorhersage im Web war eindeutig, es dauert noch. Trotzdem bin ich alle paar Minuten in die Kälte raus, um zu schauen, ob nicht doch schon etwas zu sehen ist. Und dann waren sie plötzlich da. Zarte grüne Bänder, die vor dem Sternenhimmel entlangziehen, sich sanft bewegen, wie ein Vorhang im Wind, alles in Zeitlupe. Es ist ein faszinierendes Schauspiel. In den vergangenen Monaten war dieses Schauspiel allerdings nicht allein den Polarregionen vorbehalten. Bis weit nach Süden, sogar bis nach Spanien konnte man gelegentlich Nordlichter sehen. Nicht nur grün, sondern auch rötlich schimmernd. Ich bin David Globig und ich frage mich, dürfen wir uns einfach darüber freuen, dass auch in unseren Breiten der Nachthimmel zu leuchten beginnt? Oder gibt es da ein paar Dinge, über die wir uns ernsthaft Gedanken machen sollten, weil das Weltraumwetter mit seinen Kapriolen uns auch etwas anhaben könnte?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Nächste Station, Potsdam Hauptbahnhof. Übergang zum Regionalverkehr. Endstation. Bitte alle aussteigen.
Unterwegs zum GFZ-Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Es hat seinen Standort auf dem Telegrafenberg, ein paar Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Ich bin dort mit Professor Juri Spritz verabredet. Er leitet die Sektion Weltraumphysik und Weltraumwetter. Von ihm will ich wissen, was passiert, wenn die Sonne, wie in den Jahren 2024 und 2025, besonders aktiv ist. Auf dem Weg zu seinem Büro laufe ich Juri Spritz schon im Foyer in die Arme, vor einem großen Bildschirm, der an der Wand hängt. Auf dem Monitor sind aktuelle Daten zum Weltraumwetter grafisch aufbereitet. Unter anderem für die Vorhersage von Nordlichtern. Ein Balkendiagramm zeigt die mögliche geomagnetische Aktivität für die nächsten Tage an, den sogenannten KP-Index, aufgeteilt in dreistündige Intervalle. Die Skala reicht von 0 bis 9. Über jedem Balken ist zusätzlich noch eine rote Linie eingezeichnet, der höchste Wert, den das Vorhersagemodell für den jeweiligen Zeitabschnitt geliefert hat. Am Tag meines Besuchs reicht der Balken nachts bis zur 2 und die Linie schwebt ein ganzes Stück darüber, bei 7.
Und so können Sie sehen, dass wahrscheinlich es ist 2, aber kann bis 7 sein. So, wenn es ist 7, dann können wir vielleicht bis Deutschland Polarlichter beobachten. Und hier können wir vorhersagen, gefährliche Strahlung für Satelliten.
Das lässt aufhorchen. Also offenbar doch nicht nur schönes Schauspiel, sondern auch Risiko für die Technik. Von der Kommunikation bis zum Navi und vielleicht sogar mehr. Dass sich im Sonnensystem in den Jahren 2024 und 2025 etwas mehr getan hat als sonst, das ist ziemlich eindeutig. Im Mai 2024 fing es an. Mit Nordlichtern, die rund um den Muttertag bis in die Schweiz zu sehen waren und darüber hinaus. Auch im Oktober gab es Nordlichter in Deutschland. Und 2025 tauchten sie erneut bei uns auf. Was ist da los? Weil Juri Spritz mit Englisch doch noch leichter zurechtkommt als mit Deutsch, wechseln wir die Sprache.
Wenn Sie sich, sagen wir mal, die vergangenen 100 Jahre anschauen, ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass Nordlichter bis zu den Breiten von Berlin kommen. Aber die Sonnenaktivität verändert sich in Zyklen, die etwa 11 Jahre dauern. Und gerade passiert viel, weil wir ein solares Maximum erreicht haben.
Wobei sich dieses Maximum, also der Höhepunkt im 11-jährigen Zyklus, nicht dadurch bemerkbar macht, dass die Sonne für unseren Eindruck heller oder wärmer strahlt. Es ist etwas anderes, das sie verstärkt in den Weltraum schickt.
Es gibt einen konstanten Strom von Teilchen von der Sonne. Diesen nennt man Sonnenwind. Man wusste früher nicht, dass es ihn gibt, aber dann wurde er von Eugene Parker an der Universität Chicago vorhergesagt und eine Raumsonde hat ihn tatsächlich entdeckt. Gelegentlich stößt die Sonne aber auch riesige Wolken in den interplanetaren Raum aus. Sie bestehen aus ionisiertem Gas, einem sogenannten Plasma. So eine Wolke kann sich in unsere Richtung bewegen und auf die Erde treffen.
Diese Wolken sind im Vergleich zum Sonnenwind dann ein regelrechter Sonnensturm. Wissenschaftler sprechen von einem koronalen Massenauswurf. Das ionisierte Gas besteht hauptsächlich aus positiv geladenen Protonen, also Wasserstoffatomkernen, und negativ geladenen Elektronen. Dass die Sonne solche geladenen Teilchen massenhaft ausstößt, das passiert während eines solaren Maximums häufiger und intensiver als sonst. Es gibt Zeichen, die ankündigen können, dass sich auf der Sonne etwas zusammenbraut. Dunkle Bereiche etwa, die sogenannten Sonnenflecken. Eine große Anzahl von Sonnenflecken zeigt eine hohe Sonnenaktivität an. Aber auch das Gegenteil passiert. Statt dunkler wird es heller auf der Sonnenoberfläche, wenn sogenannte Flares aufleuchten. Bei solchen Ausbrüchen wird gleichzeitig jede Menge elektromagnetische Strahlung freigesetzt, die für unser Auge unsichtbar ist. Ultraviolette oder Röntgenstrahlung etwa. Das Ganze kann, muss aber nicht, auch ein Anzeichen dafür sein, dass es gleichzeitig einen koronalen Massenauswurf gibt, also eine Plasmawolke. Doch wie wirkt sich dieses Weltraumwetter auf die Erde aus? Wenn alles, was die Sonne in den Weltraum schleudert und was darüber hinaus auch aus den Tiefen des Alls zu uns kommt, wenn all das ungehindert auf die Erdoberfläche treffen würde, dann gäbe es uns nicht. Wir haben das große Glück, dass unser Heimatplanet über zwei Schutzschirme verfügt, die den Beschuss abhalten, erklärt Dr. Thomas Berger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Er leitet die Abteilung Strahlenbiologie im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln. Ein Schutzschild, das Magnetfeld.
Das Erdmagnetfeld ist eine Abschirmung gegen Strahlung. Also wenn Sie ein geladenes Teilchen haben und Sie haben ein Magnetfeld, dann wird dieses geladene Teilchen im Magnetfeld abgelenkt. Und die Teilchen, auch von zum Beispiel solaren Teilchenereignissen, die kommen dann eher am Nordpol und am Südpol in unsere Atmosphäre, aber nicht am Äquator, weil sie am besten abgeschirmt sind.
Ein Großteil des Sonnenwinds wird so um die Erde herumgelenkt. Dass geladene Teilchen am ehesten an den Polen in die Erdatmosphäre eindringen können, dafür gibt es ein gut sichtbares Zeichen: Polarlichter. Treffen die Teilchen in der oberen Atmosphäre auf Sauerstoff- oder Stickstoffatome, dann können sie diese in einen angeregten Zustand versetzen oder sogar ionisieren. Wenn die Atome in den ursprünglichen Zustand zurückkehren, senden sie sichtbares Licht aus. Grün oder rot, aber auch lila bis hin zu blau. Womit wir bei der zweiten Abschirmung sind, der Atmosphäre.
Unsere Atmosphäre, wenn Sie so raufschauen, denken Sie sich nur, was kann das helfen gegen Strahlung, die auf uns eindringt. Aber wenn man unsere Atmosphäre umrechnet, würde das einer 10 Meter hohen Wassersäule, die über uns ist, sozusagen entsprechen. Das heißt, wenn jetzt Strahlung von oben auf die Atmosphäre eintrifft, je weiter sie runtergeht, desto mehr wird sie abgeschwächt.
Die Strahlung nimmt dadurch ab, dass sie auf ihrem zig Kilometer langen Weg durch die Atmosphäre auf immer mehr Luftmoleküle stößt. Wasser bietet sich hier als Vergleichsgröße an, weil es extreme Strahlung abschirmt. Zum Beispiel in Kernreaktoren, in den sogenannten Abklingbecken etwa. Den größten Teil der Menschheitsgeschichte konnte uns das Weltraumwetter deshalb völlig egal sein. Vielleicht abgesehen davon, dass Polarlichter, beziehungsweise auf der Nordhalbkugel eben Nordlichter, unsere Vorfahren teilweise in Angst und Schrecken versetzt haben. In den vergangenen beiden Jahrhunderten hat sich das allerdings geändert. Ausgerechnet der technische Fortschritt hat uns anfällig gegenüber dem Weltraumwetter gemacht. Eine entscheidende Rolle dabei spielen just die Schutzschilde der Erde.
Alle Wagen im Bereich Hellerbrunn.
Hobby Tower, Long Easy, 316 Delta Bravo.
Ende des 19. Jahrhunderts hat die Funktechnik ihren Siegeszug begonnen. Heute ist sie aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Mitten auf den Weltmeeren können Schiffe untereinander kommunizieren. Cockpitbesatzungen können während des Fluges Kontakt mit der Flugsicherung halten.
Lufthansa 4564, climbing plan level 280, radius 2000.
Satelliten ermöglichen selbst in abgelegenen Gegenden den Zugang zum Internet und sie erlauben es, Positionen metergenau, ja sogar zentimetergenau zu bestimmen.
Du hast das Ziel erreicht.
Wenn nicht die Sonne dazwischen funkt. Etwa durch starke Strahlungsausbrüche. Durch Flares, erklärt Dr. Jens Berdermann. Er arbeitet am Institut für Solarterrestrische Physik in Neustrelitz, das zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gehört. Trifft zum Beispiel extrem ultraviolettes Licht oder Röntgenlicht aus einem Flare auf den oberen Teil der Atmosphäre, Ionosphäre genannt, dann kann das dafür sorgen, dass sich Funkwellen anders ausbreiten. Und das stört unter anderem die Signale von Navigationssatelliten.
Die können halt durch Änderungen der Ionosphäre beeinflusst werden in der Genauigkeit. Und zum anderen hat die Ionosphäre auch eine Auswirkung auf Kommunikationssignale und kann dazu führen, dass HF-Kommunikation, Radiokommunikation eingeschränkt oder gestört sein kann bei Weltraumwetterereignissen. Und das hat eine Auswirkung auch auf die Luftfahrt, weil dort wird zum Beispiel beides gebraucht, die Positionierung und auch die Kommunikation.
Wobei die Crew im Cockpit gegebenenfalls versuchen kann, auf andere Funkfrequenzen umzuschalten und auch bei der Navigation Alternativen hat. Das Weltraumwetter kann aber nicht nur Funksignale beeinflussen, sondern auch die Satelliten selbst. In diesem Fall durch Plasmawolken, also die geladenen Teilchen, die die Sonne bei einem koronalen Massenauswurf in den Weltraum schleudert. Erreichen sie die Erde, dann kann sich dadurch ein Bereich der Atmosphäre aufwärmen, die sogenannte Thermosphäre, ebenfalls ein Teil der Ionosphäre. Sie beginnt in einer Höhe von etwa 80, 90 Kilometern und reicht bis über 500 Kilometer. Dort zieht eine große Zahl von Satelliten ihre Bahn und auf einer Höhe von rund 400 Kilometern auch die internationale Raumstation ISS. Es gibt im oberen Bereich der Thermosphäre nur winzigste Luftreste. Die Dichte der Atmosphäre sinkt, je höher man kommt. Trotzdem bremsen die wenigen Luftteilchen alles, was um die Erde kreist, ab. Das muss man immer wieder korrigieren. Aber
wenn sich die Thermosphäre aufwärmt, dann dehnt sie sich aus. Das weiß man ja von Gas, was sich aufwärmt, dehnt sich aus. Das heißt, man hat dann auf einmal einen höheren Umlaufbahn, mehr Teilchen als normal. Und das ist ein Problem zum Beispiel für Satelliten, die in einem niederen Erdorbit fliegen. Und die haben dann auf einmal eine höhere Reibung. Und Reibung heißt dann einen Höhenverlust. Und bei sehr starken Ereignissen kann das dann schon auch einen großen Unterschied machen. Den muss man dann quasi mit Treibstoff wieder ausgleichen.
Was passiert, wenn das nicht gelingt, konnte man Anfang 2022 sehen. Von 49 Starlink-Satelliten, die gerade gestartet waren, gingen bei einem moderaten Sonnensturm 40 verloren, weil sie in einer kritischen Phase des Flugs stärker als gedacht abgebremst wurden. Da heute Tausende von Satelliten im niederen Erdorbit unterwegs sind, kann es bei einem solchen solaren Ereignis hektisch werden, wenn viele der Satelliten gleichzeitig ihre Höhe korrigieren müssen und dabei auf keinen Fall den anderen Satelliten in die Quere kommen dürfen. Die Sonne macht Satellitenkonstrukteuren und Betreibern das Leben aber auch noch auf andere Weise schwer, sagt Juri Spritz. Dadurch, dass bei stärkerem Sonnenwind oder nach einem koronalen Massenauswurf jede Menge elektrisch geladene Teilchen unterwegs sind.
Diese Partikel können Satelliten beschädigen. Sie können sich einerseits auf der Oberfläche ablagern und dort Entladungen auslösen. Besonders energiereiche Teilchen, speziell Elektronen, kommen andererseits auch durch die Abschirmungen durch und können sogar im Inneren eines Raumfahrzeugs Materialien elektrisch aufladen. Das kann zahlreiche Blitze erzeugen. Und natürlich können Blitze im Inneren eines Raumfahrzeugs Miniaturelektronik beschädigen.
Solche Blitze sind Entladungen, ähnlich wie sie beim Berühren einer Türklinke auftreten können. Durch elektrostatische Aufladung sind unter anderem schon zwei kanadische Fernsehsatelliten vorübergehend außer Kontrolle geraten. Man kann Satelliten zwar so konstruieren, dass besonders empfindliche Teile besser geschützt sind, aber das macht die Satelliten größer, schwerer und teurer, was Ingenieure und Satellitenbetreiber gerne vermeiden würden. Je nach Stärke gefährden Sonnenstürme aber nicht nur Technik im Weltraum, sondern auch Anlagen hier bei uns am Erdboden, beschreibt Jens Berdermann.
Im Falle eines extremen Sonnensturms gibt es ein weiteres Phänomen, das nennt sich geomagnetisch induzierte Ströme. Und diese geomagnetisch induzierten Ströme, die treffen im Wesentlichen leitende Systeme. Das können Stromnetze sein, das können aber auch Pipelines sein.
Wenn eine Plasmawolke von der Sonne auf das Erdmagnetfeld trifft, verformt sie es. Dadurch beginnt die Stärke des Magnetfelds zu schwanken. Wenn das passiert, fließen in den leitfähigen Schichten der Erdatmosphäre gewaltige elektrische Ströme. Und das wiederum sorgt dafür, dass auch in langen Stromleitern plötzlich unerwünschte Ströme fließen können. Eine Ahnung davon, wozu das führen kann, bekamen die Menschen im Spätsommer 1859 beim stärksten Sonnensturm, der bislang beobachtet worden ist. Man spricht vom Carrington-Ereignis oder Carrington-Event nach dem englischen Astronomen Richard Carrington, der damals ungewöhnliche Leuchterscheinungen auf der Sonne gesehen hatte.
Zu dem Zeitpunkt gab es aber nicht wirklich viel technische Infrastruktur. Da gab es Telegrafenleitung als die leitenden Systeme zu der Zeit. Und die waren extremst beeinträchtigt. Also da ist es tatsächlich zu Ausfällen gekommen, es ist zu Bränden gekommen. Die Betreiber hatten elektrische Schocks gekriegt. Teilweise konnten die das System ohne Batterie verwenden, weil diese induzierten Ströme die Energie geliefert haben.
In unserer modernen Welt mit all ihren untereinander verbundenen Strom- und Kommunikationsnetzen würde ein so starker Sonnensturm, wie es ihn damals gab, für erhebliche Schäden sorgen. Und es gibt Simulationen, dass das auch die Raumfahrt auf Jahre hinaus betreffen kann. Sonnenforscher und Expertinnen schätzen, dass es die Erde alle 100 bis 200 Jahre mit entsprechender Wucht treffen könnte. Manche vermuten aber auch, dass ein solcher Sturm nur alle 1000 Jahre vorkommt. Aber letztlich ist es möglich, dass es jederzeit passiert. Forschende versuchen deshalb, solche Stürme vorherzusagen. Dazu später mehr. Doch selbst schwächere Ereignisse waren schon zerstörerisch.
Bei den Stromnetzen ist es das Problem, wenn dort diese Ströme sich akkumulieren, dann kann es sein, dass über lange Leitungen quasi die sehr groß werden können, diese Störströme. Und dann, und das haben wir in der Vergangenheit tatsächlich bei Weltraumwetterereignissen schon gesehen, nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in Kanada, in Quebec, dazu führen kann, dass Transformatoren zerstört werden können.
1989 hatte ein Sonnensturm, der nur mit ungefähr einem Drittel der Stärke von 1859 unterwegs war, einen Transformator in Flammen aufgehen lassen. Das Ergebnis? 6 Millionen Menschen waren mehrere Stunden lang ohne Strom. Für einige wenige von uns kann extremes Weltraumwetter aber nicht nur indirekt zur Bedrohung werden, wenn etwa wichtige Technik ausfällt, sondern ganz unmittelbar, wenn etwa Astronauten in einen Sturm geraten. Während wir auf der Erde unter unseren zwei Schutzschilden leben, dem Magnetfeld der Erde und der Atmosphäre, sieht das bei Raumfahrerinnen und Raumfahrern anders aus. Die internationale Raumstation ISS zum Beispiel ist in etwa 400 Kilometern Höhe unterwegs. Da ist vom Schutz durch die Atmosphäre nicht mehr viel übrig. Immerhin wirkt aber das Erdmagnetfeld noch als Abschirmung. Doch wie sieht es aus, wenn die Menschen in ein paar Jahren wieder zum Mond fliegen wollen, vielleicht sogar zum Mars? Dann müssen sie auch das Magnetfeld verlassen. Und das, was im freien Weltraum an geladenen Teilchen unterwegs ist, als Strahlung von der Sonne, aber auch aus anderen Quellen, das kann ziemlich gefährlich werden. Besonders, wenn bei einem koronalen Massenauswurf riesige Mengen davon durchs All rasen, sagt Thomas Berger vom DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin.
Es gibt immer zwei Effekte. Es gibt Kurzzeiteffekte. Man kann das zusammenfassen, eine sehr hohe Strahlendosis in einer sehr kurzen Zeit. Und die führen dann sehr schnell zu akuten Strahlenkrankheit. Und es gibt die Langzeiteffekte, wenn eine Zelle geschädigt ist, sie mutiert und 20 oder 30 Jahre später bekommt man Krebs.
Das wollen natürlich alle Verantwortlichen verhindern. Von den Raumfahrtagenturen bis hin zu Forschenden und Medizinern. Deshalb werden Raumkapseln und Stationen heute auch unter Strahlenschutzaspekten konstruiert. Wenn sich eine Plasmawolke von der Sonne ankündigt, lässt sich das Risiko zusätzlich verringern. Die Besatzung der ISS etwa muss dann Bereiche auf der Raumstation aufsuchen, die den Teilchenschauer besonders gut abschirmen. Etwas Ähnliches ist auch für die Orion-Raumkapsel vorgesehen, mit der Menschen zum Mond fliegen sollen. Sie hat unter dem Boden eine Art Schutzraum. Um mehr über die Strahlenbelastung während des Flugs herauszufinden, haben Forschende im Herbst 2022 einen Testflug der Raumkapsel zum Mond und zurück genutzt, die Mission Artemis 1.
Also der Flug hatte insgesamt 26 Tage gedauert. Und der Vorteil dieses Fluges war, dass wir keine lebenden Astronauten an Bord hatten. Aber wir hatten ein Experiment, das war das MARE-Experiment an Bord, wo wir zwei Astronautinnen, die menschlichen Körper nachempfundene Messkörper geflogen haben, Helga und Soha. Ziel dieses Experiments war es jetzt zu messen, wie hoch ist die Strahlendosis in diesem Orion-Raumschiff, wie hoch ist die Strahlendosis in den beiden Messkörpern in Helga und Soha.
Dazu steckten jede Menge Strahlungsdetektoren in den beiden Spezialpuppen. Soha trug während des Flugs außerdem eine Strahlenschutzweste. Zusätzlich waren Strahlungsmessgeräte in der gesamten Kapsel verteilt. Das Experiment sollte erstmals detaillierte Werte aus dem Inneren eines Raumfahrzeugs liefern.
Die Messungen, die es bis jetzt gibt von der Strahlung im freien Weltraum, wurden immer auf Satelliten durchgeführt, also auf der Außenseite des Satelliten. Und da war natürlich das Messgerät viel weniger abgeschirmt, als es jetzt in diesem Orion-Raumschiff ist. Das war die erstmalige Messung, wie hoch ist die Strahlendosis im freien Weltraum in diesem Orion-Raumschiff.
Beim Testflug hat sich nun zum einen gezeigt, dass das stark davon abhängt, wo man sich in der Kapsel aufhält. Der Schutzraum zum Beispiel reduziert die Dosis wie vorgesehen deutlich. Allerdings ist dieser Schutzraum nur für besonders kritische Momente während eines Flugs vorgesehen, in denen die Strahlenbelastung außergewöhnlich hoch sein könnte. Interessant sind aber auch die Werte über die gesamte Flugdauer.
Dann konnten wir das vergleichen zu Messungen auf der Raumstation. Und es ist im Orion-Raumschiff ungefähr um 60% höher als zur gleichen Zeit auf der Raumstation.
Und wie sieht es im Vergleich zu dem aus, was wir auf der Erde abbekommen, unter der doppelten Abschirmung durch Magnetfeld und Atmosphäre?
Ja, es ist ungefähr ein Faktor 300 mehr auf der Raumstation als auf der Erdoberfläche. Wenn Sie dann im freien Weltraum sind, also quasi ohne den Schutz des Erdmagnetfelds, kommen dann ungefähr nur 60% dazu, dann liegen wir beim Faktor 450 im Vergleich zur Erdoberfläche.
Ein gewaltiger Unterschied. Doch wenn man sich der Strahlung nur vorübergehend aussetzt und Schutz sucht, sobald die Sonne einen Teilchensturm ins All schickt, bleibt man unterhalb der maximalen Strahlendosis, die für Raumfahrerinnen und Astronauten festgelegt ist. Ein gewisses Restrisiko lässt sich aber nicht ganz vermeiden. Aber das mit dem Schutzsuchen funktioniert nur, wenn klar ist, wann die Sonne geladene Teilchen in den Weltraum schleudert. Eine Information, die auch wichtig ist, wenn man Satelliten und die Technik am Erdboden schützen will. Die Sonne gehört also unter Beobachtung. Leider macht es uns die Sonne bei Weltraumwetterprognosen nicht gerade leicht, erklärt Professor Sami Solanki. Er ist Direktor der Abteilung für Sonnen- und Heliosphärenforschung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung.
Also prinzipiell können wir Sonnenstürme nicht vorhersagen, bevor sie passieren. Wir sehen nur, wenn einer losgegangen ist und versuchen, den dann zu tracken.
So kann zum Beispiel das Aufleuchten eines Flares auf der Sonne bedeuten, dass sich dort in diesem Moment auch ein koronaler Massenauswurf abspielt. Glücklicherweise ist Licht und genauso andere elektromagnetische Strahlung aus dem Flare schneller unterwegs als die geladenen Teilchen. Da sie sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, braucht die elektromagnetische Strahlung für die 150 Millionen Kilometer von der Sonne zur Erde nur 8 Minuten. Die Plasmawolke rast zwar mit bis zu etwa 7 Millionen Kilometern pro Stunde auch unglaublich schnell durchs All, benötigt für diese Strecke aber mindestens einen Tag. Wenn wir mit unseren Instrumenten also mitbekommen, dass sich etwas auf der Sonnenoberfläche tut, ist das als Warnsignal schon mal nicht schlecht.
Wir wissen dann aber immer noch nicht, wird es wirklich die Erde treffen, wird das Erdmagnetfeld durcheinander bringen oder nicht, also wird es einen größeren Einfluss haben oder nicht, das können wir alles immer noch sehr schlecht vorhersagen. Einfach weil die Beobachtungen von der Erde aus nicht besonders gut sind. Da bräuchte man eigentlich ein Teleskop oder eine Kamera, die von der Seite zwischen Sonne und Erde schauen würde.
Bislang gibt es nur so etwas wie einen Satellitenvorposten zwischen Erde und Sonne, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Wenn dort tatsächlich eine Teilchenwolke eintrifft, bleiben, je nach Geschwindigkeit der Wolke, wenige Minuten, vielleicht noch eine Dreiviertelstunde, bis sie schließlich die Erde erreicht. Da kann es schon knapp werden, wenn man darauf noch reagieren will. Doch Forschende arbeiten bereits an der Idee, einen Beobachter seitlich einer gedachten Linie zwischen Erde und Sonne zu platzieren.
Das ist die Vigil-Sonde der Europäischen Weltraumagentur. Und die sieht dann Sonne und Erde genau von der Seite und kann schön verfolgen, wie ein Massenausbruch auf der Sonne zur Erde kommt. Hat auch den Vorteil, dass sie Teile der Sonne sieht, die von der Erde noch gar nicht sichtbar sind. Also 4-5 Tage schon im Voraus sagen kann, Leute, da kommen jetzt ein sehr komplexes Sonnenfleckengebiet, da könnte ein massiver Ausbruch drohen. Das ist noch keine konkrete Vorhersage, aber so eine etwas erhöhte Alarmstufe.
Anfang der 2030er Jahre soll es mit Vigil soweit sein. Bis dahin muss man sich anders behelfen, zum Beispiel mit Pager, einem internationalen Weltraumwettervorhersageprojekt. Koordiniert wird es von Juri Spritz.
Pager ist ein System, das Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt. Wenn eine Teilchenwolke von der Sonne startet, dann versuchen wir, die Wolke als Simulation im Computer ein kleines bisschen zu stören. Wir bekommen dann 10 bis 20 dieser Wolken, die sich in leicht unterschiedliche Richtungen bewegen. So können wir die Wahrscheinlichkeit ermitteln, mit der die wirkliche Wolke die Erde trifft. Und dann können alle Interessierten entscheiden, ob sie zum Beispiel bei einer geringen Wahrscheinlichkeit überhaupt reagieren wollen.
Das Ergebnis ist so ähnlich wie bei der Vorhersage von Regen für den nächsten Tag. 50% Regenwahrscheinlichkeit oder vielleicht auch nur 20%. Was bedeutet, dass es bei ähnlichen Wetterbedingungen in 2 von 10 Fällen zu Regen gekommen ist. Beim Weltraumwetter ist es allerdings ungleich schwieriger als beim gewöhnlichen Wetter, Prognosen zu machen, wann welche Gebiete von den Auswirkungen einer Sonneneruption betroffen sein könnten, sagt Jens Berdermann.
Weil wir nicht nur mit Temperaturen und Drücken zu tun haben, sondern wir haben den ganzen Elektromagnetismus mit drin. Und der macht das ganze Phänomen noch deutlich komplexer. Das wird noch einige Jahre dauern, bis man wirklich physikalische Modelle haben, die eine genaue Vorhersage geben können und frühzeitig regional hoch aufgelöst und temporal Informationen geben können.
Informationen also, wann und wo die größten Störungen auftreten könnten. Die Forschenden würden gerne auch die physikalischen Modelle, die es für die untere Schicht der Atmosphäre gibt, in der sich das normale irdische Wetter abspielt, mit Modellen für die obere Atmosphäre und für das Weltraumwetter verknüpfen. Wie alle diese Schichten der Atmosphäre zusammenspielen, dazu gibt es noch viele offene Fragen. Und auch die Sonne selbst birgt noch jede Menge Geheimnisse. Etwa, was ihr komplexes Magnetfeld angeht, das für die Ausbrüche sorgt. Um uns für jede Art von Weltraumwetter zu wappnen und unsere Technik zu schützen, ist es wichtig, dass wir diese Geheimnisse entschlüsseln. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin David Globig und habe euch vom Weltraumwetter erzählt. Und davon, was passiert, wenn uns dieses Weltraumwetter gefährlich wird. Danke fürs Zuhören.